Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der Justin Hornbach und der...
Fabian Razzak.
Fabian
Razzak. Servus, Justin, how you doing?
Justin
Hornbach.
Ja, wir sind heute mal wieder hier versammelt, um über eines unserer Lieblingsthemen zu reden, nämlich dem Unterrichten.
Genau.
Ein Thema, womit wir beide lange Zeit oder größtenteils unsere Miete und unser Einkommen herziehen, unsere Miete von bezahlen und unser Einkommen herziehen, das ist das, was ich sagen wollte. Und wir haben uns überlegt, mal eine Folge zu machen von Lehrern, für Lehrer so ein bisschen, aus unseren Erfahrungen reden, wie gehen wir an das Unterrichten ran. Vielleicht kann der ein oder andere auch Gitarrenlehrer, weil wir haben gemerkt, relativ viele Zuhörer von uns sind halt auch schon beruflich als Gitarrenlehrer tätig, können vielleicht ein bisschen was rausnehmen oder vielleicht können wir auch manche Menschen dazu inspirieren, ab und an auch mal die Gitarre in die Hand zu nehmen und nicht nur selber rumzududeln, sondern anderen Leuten das dann auch beizubringen.
Genau, weil dort lernt man nämlich am meisten.
Das
erstaunlicherweise.
Da lernt man am meisten und am besten. Ja. Und ich rate auch den meisten, gerade in der heutigen Zeit, wenn es geht, sucht euch einen Lehrer. Online gibt es ja mittlerweile so viel, ich sag mal, so viele Möglichkeiten, sich einen Lehrer zu suchen. Ja, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber reden, mit unserer Erfahrung auch noch darüber.
Auch genauso mit dem ganzen YouTube-Kram. Ist alles super geil, alles schön und gut. Aber ich finde es immer cool, wenn du einen Lehrer hast, der dich auch organisiert. Ne? Das ist alles so Ergänzungsmaterial. Weil das Problem ist halt immer, dass der YouTube-Kollege dich halt nicht sieht und nichts dazu sagen kann.
Da können wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit reingehen. Ich wollte erstmal jetzt noch mal kurz eine Sekunde nutzen und uns oder im Namen von mir und Fabian ganz herzlich bedanken. Wir sind nämlich in den iTunes-Charts aufgeploppt, in den Charts in der Kategorie Musik bei Podcasts. Hey, das ist sehr schön. Nee, das freut uns wirklich sehr. Wir kriegen sehr viele Bewertungen letzte Zeit rein und das kommt natürlich nur von euch, unsere liebe Zuhörer und Fans. Da wollten wir mal kurz die Sekunde nutzen und Dankeschön schon sagen. So, okay, unterrichten. Ja, Fabian, meine erste Frage an dich so aktuell. Wie schaut es denn da aus bei dir? Du bist noch hauptsächlich auch am Unterrichten, richtig?
Ja, richtig. Also Unterricht ist tatsächlich mein Haupteinkommen und das ist echt schon eine Leidenschaft geworden für mich. Ne? Es macht so viel Spaß einfach, wenn du, weil ich sehe es immer als Aufgabe, man kennt das ja, viele sagen dann, ja, die Schüler üben nicht und dies und das und jenes. Aber es ist ja deine Aufgabe, die Schüler zu motivieren. Und wenn du die Schüler motivieren kannst und du siehst, okay, die ziehen was draus, dann ist das somit das Größte, was du bekommen kannst. Das größte Feedback als Lehrer. Ne?
Stimmt. Finde ich auch mit einer der schwierigsten Challenges überhaupt, Menschen richtig zu motivieren. Gerade so in einem bestimmten Klientelbereich, aber genau, aber das machst du noch am meisten, das ist sehr cool. Das machst du auch noch, als anders als ich, noch sehr viel Face-to-Face, richtig?
Ich mache, ich sag mal 80-90% ist Face-to-Face. Und ich bin auch ein Riesenfan, weil es ist halt nochmal eine etwas andere Ebene des Unterrichtens. Ne? Ich kenne das von Skype, ist super, wenn du fortgeschrittene Schüler hast, ist Skype manchmal sehr gut. Na, da hilft das, wenn du jetzt viel Theorie machst und solche Geschichten. Aber für andere Dinge, ich sag mal, gerade so Einsteiger oder etwas fortgeschrittene Spieler, ist es doch immer besser, wenn du halt 1:1 im Raum bist. Da kann man viel, viel, viel besser eingreifen und Sachen zeigen und man kann auch den Schüler Handpositionen.
Kann den Schüler mal schlagen,
wenn er Schüler, was man kann mal ausholen, wenn das er wieder verkackt hat. Zurechtweisen.
Das vermisse ich.
In die Ecke stellen. Ja, ich mach das ja immer so. Ab in die Ecke jetzt. Nein, natürlich nicht. Aber es ist wirklich so.
Also natürlich
1:1, natürlich nicht. Nee, 1:1 ist mein Favorit. Du machst nur noch Skype, oder?
Ich mache also online generell, ob Skype, Zoom oder also meistens über Zoom tatsächlich. Ich bin halt vor 2 Jahren in eine Ortschaft gezogen, wo das nicht viel Sinn macht, Face-to-Face zu machen, weil Punkt A, die Leute, die ich glaube, ich als Schüler haben möchte, die auch zu mir kommen wollen, die wollen halt nicht irgendwie 2 Stunden in die Pampa tudeln.
Natürlich
nicht. Deswegen ist es als online, das ist natürlich einfacher, wenn man generell schon in einer größeren Stadt wohnt oder dort, ich sag mal, sitzt mit seinen Unterrichtsmöglichkeiten. Aber das passt soweit für mich, weil tatsächlich aktuell auch ich relativ wenige Schüler in Anführungsstrichen habe. Ich habe viel Menschen, die halt mal so eine Stunde buchen wollen, aber jetzt feste Schüler tatsächlich echt gerade mal eine Handvoll, wenn nicht sogar noch ein, zwei mehr. Die meiste kommt halt aktuell tatsächlich über die Kurse rein. Und halt Leute, die halt einfach so sich mal irgendwie eine Stunde buchen wollen. Genau.
Was,
hat alles, ja? Ja,
was, nee, ich halt, was ich halt sehr schön finde, ist, wenn du Schüler eine längere Zeit begleitest, da entwickelt sich dann ja auch so eine freundschaftliche Beziehung, du lernst den Menschen kennen. Und ich denke sowieso, dass die Psychologie ist somit eines der zusätzlich wichtigsten Faktoren beim Unterrichten, ne? Indem du halt auf den Schüler, du lernst ja den Schüler kennen, du weißt, wie der tickt, du weißt, wie du ihn motiviert bekommst, manche sind ein bisschen härter zu knacken. Und viele erzählen auch einfach von ihrer Frau oder von anderen Dingen manchmal. Das ist halt auch wichtig, das Zwischenmenschliche. Ne? Das gehört zum Unterrichten genauso dazu. Das ist nicht nur, das ist jetzt Übung, die wird jetzt gemacht, sondern es gehört halt noch sehr viel mehr dazu. Ne?
Ja, nee, das stimmt. Tatsächlich kann sich da echt auch schon sowas wie eine Freundschaft draus entwickeln. Ich meine, ich habe die meisten meiner Schüler sind alle auch so grob in meinem Alter tatsächlich. Jüngere Schüler habe ich aktuell nur so zwei, die immer mal wieder herkommen.
Ja, das ist dein Jüngster?
Ansonsten 15, 16, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ansonsten sind das alles Leute in unserem Alter oder älter und dann versteht man sich da ja auch auf einer ganz anderen Ebene. Absolut. So, und wie gesagt, die meisten, die ich halt wirklich, also eigentlich alle, die ich habe, sind auch im Level, wo eben das Online-Unterrichten auch gut funktioniert, weil die halt eben keine Einsteiger mehr so in dem Sinne sind. Denen muss ich nicht mehr sagen, ey, pass du mal auf, so greifst du den Akkord besser oder hier dies, das, deine Hände machst alles falsch, geh bitte weg.
Geh bitte weg.
Ja. Super. nee, weil halt einfach, ich sag mal, die Zielgruppe von meinen Schülern, die ich habe, die gehen ja auch, kommen ja auch ganz bewusst zu mir. Mhm. Die wollen ja auch nicht irgendwie, okay, ich will jetzt Gitarre lernen, ich suche mir einen Lehrer, sondern das ist ganz genau eine Zielgruppe, die ganz genau weiß, hey, okay, da ist der Justin, der kann mir das und das beibringen, der ist da gut drin, den habe ich dort und dort gesehen und dann cool. So.
Ja, genau. Sehr gut.
Hast du denn noch relativ, hast du noch Kinder, die du unterrichtest?
Also mein Altersspektrum im Unterricht bezieht sich auf 6 bis 74 Jahre. Also das ist der absolut bunte Mix. Und ich finde das super geil, weil es halt echt interessant ist, weil man halt merkt, wie jetzt Kinder ganz, ganz anders an die, man muss ganz anders herangehen an diese Unterrichtsgeschichte. Je nachdem, welche.
Ich halte das vor dir hast. Genau, ich habe manchmal das Gefühl, dass Kinder und ganz alte Menschen sich manchmal sehr ähnlich sind.
Ja,
in vielen. Ich sehe es bei meiner Oma. Meine Oma erinnert mich aktuell. Sie hört zum Glück diesen Podcast nicht.
Wer weiß.
Du, das würde mich sehr wundern, wenn sie es schafft, irgendwie auf iTunes diesen Podcast zu hören. Dann würde ich mich aber ein bisschen verarscht vorkommen fühlen. Ich habe dir 3 Stunden lang versucht, Skype zu erklären. Weißt du, was das für ein Act war? Nein, aber ich, ja, so vom Verhalten erinnert sie mich schon manchmal wie an meinen 5-jährigen Neffen irgendwie. Ja,
man wandert so zurück, ne? Vom Baby zum Baby.
Ja. Nee, weil das finde ich, das ist ein ganz interessanter Punkt, wo wir direkt mal drauf reingehen können. Eigentlich wirklich der Unterschied unterrichten zwischen Kindern und Schüler, also Schüler, Alter, Kinder und Erwachsene. Ich bin irgendwann ja ganz bewusst auch hingegangen und habe den Schritt für mich persönlich selber gemacht und gesagt, ich möchte keine Kinder mehr, keine Schüler mehr unterrichten und auch keine Anfänger mehr, weil ich da auch nicht wirklich der Beste drin war. Ich habe selber für mich irgendwann gemerkt, nach all den Jahren Musikschulen, hey, da musst du auch ein gewisser Typ Mensch für sein, da musst du ein paar gewisse Dinge mitbringen, die ich vielleicht in meinem Unterricht nicht mitbringe.
Welche sind das? Das würde mich interessieren.
Genau, da kann man ja direkt mal drüber eingehen. Zum Beispiel bei so Dingen wie Kinder, gerade so im Grundschulalter. Ich war mal in einer Musikschule, wo sehr viele Grundschüler da waren. Aber auch so, ich sag mal, ja, ab 4. Klasse, 5. Klasse, so weiter. Du musst von der Struktur ganz anders rangehen, weil du musst die ja anders motivieren. Du motivierst die ja nicht wirklich intrinsisch ganz oft, sondern halt eben durch Strukturen und durch Anweisungen und durch Zeigen, hey, das ist das Stück, so klingt es am Ende, da kommst du hin, wenn du das und das und das machst. Du musst du aber dann auch immer wieder wiederholen, hey, geübt werden muss jeden Tag, wie Zähne putzen, den Zähneputzvergleich ist ja der, den man so oft bringt, ich müsste das mal andersrum machen, ich müsste mir selber mal sagen, dass ich mehr Zähne putzen sollte, wie ich üben sollte, weil ich glaube, ich putze so Zähne, wie andere Leute Gitarre üben. nein, ui. heute wird es wieder sehr intim. Nein, Nee, und ja, ich finde, die Form der Motivation ist ganz anders. Bei einem Erwachsenenschüler, ich meine, ich mache zwar auch viel nach Plan bei meinen Erwachsenenschülern und gehe auch mit denen Strukturen durch, wie sie üben können, weil ein weiterer Nachteil, der damit kommt, sage ich mal, wenn du mit Erwachsenen unterrichtest, ist, dass bei denen halt viel wirklich die Zeit fehlt. Mhm. Wenn mir ein Kind gesagt hat, es hat keine 10, 15 Minuten am Tag zu üben, dann sage ich auch immer, bist du dir wirklich sicher, dass du keine 10, 15 Minuten hast und geh mal so ein bisschen den Tag durch und dann fällt ganz oft auf, okay, da ist noch mehr, also reichlich genügend Zeit da. Okay, man darf auch nicht vergessen, 10, 15 Minuten kommt für ein Kind auch viel länger vor als für einen Erwachsenen.
Absolut.
Weil halt einfach die Zeitspanne für die halt noch so neu ist.
Und
so.
Du darfst eins nicht vergessen, das kenne ich von ganz vielen ehemaligen Schülern, dass halt viele gehen noch zum Reiten, zum Schwimmen, zum Touren. Dann haben die hier noch was, Briefmarkensammelclub und was weiß ich nicht alles. Briefmarkensammelclub. Ja, das eher nicht mehr so. Aber halt irgendwas, so 1000
Freizeit. Das war mal ein Ding.
Sicher. Das war mal, was wollte ich sagen?
1000 Freizeit.
Ja, 1000 Freizeitaktivitäten. Und dann ist natürlich klar, dass so ein Kind völlig überfordert ist, wenn es dann noch Gitarre üben muss. Das heißt, es ist ja auch immer so ein bisschen eine Findungsphase, gerade bei Kindern, die dann auch ausprobieren sollen, was ja auch okay ist. Aber ich finde, wenn es dann too much ist, dann ist nichts.
Ich finde, ich finde das aber ganz interessant, weil der Vergleich zu Erwachsenen ist tatsächlich da relativ nah, also sehr nah. Weil das ist das, was ich gerade sagen wollte. Erwachsene haben halt dann auch wieder wenig Zeit aus oft zwei Gründen, die verständlich sind oder wo ich auch sage, hey, okay, das ist wichtiger als Gitarre spielen, das ist Job und Familie. Natürlich. Das sind ja so die Hauptgründe, warum erwachsene Leute keine Zeit haben. Aber dann habe ich auch manchmal Schüler oder hatte Schüler, wo ich mir dachte, es ist dasselbe Problem bei dir wie bei Kindern, weil du möchtest halt neben dem Gitarre spielen, neben deinem Job und neben deiner Familie halt auch noch samstags zum Fußballspiel und Sport machen natürlich auch noch und hier da auch noch das machen und dies auch noch machen. Und das tut sich zurückbringen auf Prioritäten setzen. Absolut. Und da finde ich es einen Unterschied, weil erwachsene Menschen eher checken, hey, ich möchte jetzt meine Priorität darauf legen und deswegen tue ich woanders was wieder zurücknehmen. Die wissen das, die haben das schon gelernt und wissen, wie man, in den meisten Fällen zumindest, wie man damit umzugehen hat. Kinder wissen sowas natürlich noch nicht, weil halt natürlich auch das Angebot an Freizeitaktivitäten oft ja auch nicht von denen intrinsisch kommt. Also da geht ja ganz selten, sag ich mal, also ist natürlich der beste Fall, wenn ein Kind von sich aus hingeht und sagt, es will das und das, aber oft ist es doch,
sind ja die Freunde, ist das Umfeld, ne?
Ist das Umfeld, was einem dazu bringt, auch die Eltern, die mal sagen, ey, hättest du nicht Interesse, mal das und das zu machen und dies und jenes zu machen? Ja. Also, das ist da, finde ich, ein großer Unterschied, dass halt Erwachsene oft selber wissen, okay, sie wissen, wo sie ihre Prioritäten setzen müssen, sie können das zeitlich ein bisschen anders einordnen. Ich habe auch durchaus Schüler gehabt für eine Zeitraum, die dann gesagt haben, hey, es ist mir wichtig, ich will vorwärts kommen, ich will endlich weitere Schritte an der Gitarre machen, aber ich weiß, dass das jetzt nicht passt, in einem halben Jahr ist es besser, weil ich habe irgendwie gerade frisch ein Kind bekommen oder mein Job hat sich gerade verändert und im halben Jahr kann ich eher wieder auch meinen Tag nach den Prioritäten so strukturieren, dass ich da auch wieder mehr Zeit für Gitarre habe. Das ist sowas, wirst du von einem Kind nie hören.
Nein, natürlich nicht. Man darf aber auch eine Sache nie vergessen. Ich finde, man muss, das kann man natürlich nicht in der ersten Stunde, aber das findest du halt heraus, den Schüler immer da abholen, wo er ist, also ab einem gewissen Alter. Weil es gibt halt auch Menschen, die sind nicht so passioniert wie du und ich, ja. Die leben nicht, um Gitarre zu spielen, sondern die, für die ist das halt so ein Ausgleich auch. Und da hatte ich zum Beispiel, wenn ich mich so zurückerinnere, echt Schwierigkeiten mit, weil als ich angefangen habe zu unterrichten, wollte ich natürlich auch, das ist jetzt deine Passion, du musst jetzt alles dafür tun, so nach dem Motto, den Schüler so dahin biegen, aber das funktioniert einfach nicht. Das sollte man auch auf gar keinen Fall tun. Das habe ich auch relativ schnell gelernt und das, finde ich, sollte man, gerade wenn man anfängt zu unterrichten, immer im Hinterkopf behalten, dass man den Schüler versucht, wirklich da abzuholen. Das kannst du ja gut herausfinden, wenn du dich mit dem unterhältst und auch kriegst ja mit, ob der sich wirklich dafür interessiert oder ob der einfach nur die Gitarre vorbeibringt und irgendwie mal, ja, ich möchte nur zwei, drei Akkorde lernen oder was weiß ich, eine Melodie spielen.
Ja.
Ich finde, das ist wichtig, dass man darauf achtet so ein bisschen.
Ja, ich mache das auch immer so, wenn jemand langfristig zu mir kommt, ich mache dem halt wirklich einen Fahrplan. Ich frage den, hey, okay, wo willst du hin? Weshalb kommst du zu mir? Und was will, also beziehungsweise was sind die Ziele? Ziele definieren finde ich da ganz wichtig, ab einem gewissen Alter natürlich. Mm. Wie gesagt, einem Elfjährigen kannst du nicht fragen, was sind deine Ziele an der Gitarre? Dem ist wahrscheinlich erstmal ein Ziel, nicht sitzen zu bleiben oder so. Ja. Nee, und dann okay, auch die nächste Frage, wie viel Zeit kannst du dafür investieren? Und daran hängt das dann auch oft zusammen, wie schnell man dieses Ziel erreicht. So, je mehr Zeit du natürlich in eine Sache investieren kannst, desto eher wirst du auch wahrscheinlich gewisse Ziele erreichen. Und da ist halt eben auch genau der Unterschied, wo ich mittlerweile auch gelernt habe. Nicht jeder hat halt eben die Kapazitäten wie wir, 4 Stunden am Tag irgendwie Gitarre zu üben. Sondern hat halt vielleicht einfach nur mal eine Stunde maximal, die sie sich rausziehen kann. Und das wäre, wenn es schon eine Stunde ist, sag ich mal, hey, das ist super.
Wenn du die effektiv
da kannst du
nutzt.
So viel machen. Ja. Genau, wenn du die effektiv nutzt, kannst du so dich so schnell entwickeln. Und dann habe ich ein Konzept, das nennt sich Skilltree. Da habe ich quasi drei.
Ja,
da habe ich quasi drei Main-Gruppen, Zielgruppen. Ich sag zum Beispiel, der Schüler möchte. Das finde ich dann in so einem Vorstellungsgespräch heraus, möchte zum Beispiel
müssen wir auch eine Bewerbung vorher abgeben? Spaß.
Oh, so ein bisschen. Finde zum Beispiel raus, zum Beispiel der Schüler, okay, möchte eine saubere generelle Technik haben, er möchte Songwriting besser machen und möchte auch improvisieren können. Und diese drei Teile, die glieder ich dann nochmal unter mit gewissen Skills, die man braucht, um, ich sag mal, in diesen drei Bereichen weiterzukommen. Je definierter die Ziele natürlich sind, also wenn der zum Beispiel sagt, okay, Songwriting, Improvisation ist etwas, das werde ich jetzt erstmal nicht brauchen, ich möchte einfach nur meine Technik verbessern, dann kann ich auch die Ziele ganz spezifischer auch darauf, ich sag mal, anwenden. Also je spezifischer die Ziele sind, umso besser. Beziehungsweise ich halt in letzter Zeit wirklich viel habe und was auch dann sehr angenehm ist, sind halt Schüler, die wirklich hingehen, zu mir kommen und sagen, hey, ich sitze gerade an dem Petrucci-Solo an der und der Stelle, hab mega das Problem, komm einfach nicht weiter, lass uns das machen. Und dann hast du halt direkt auch was für die Stunde und hast auch was, wo der Schüler von sich aus kommt.
Ja klar, und du kannst ja von da auch noch Übungen herleiten und Ideen,
genau,
und
was
Petrucci sich vielleicht gedacht hat dabei.
Und ich finde, ich versuche auch immer relativ viel in meinen fortgeschrittenen Schülern anhand von Soli, ich sag mal, die Leute weiterzubringen, die selber mögen. Gerade am Anfang finde ich das irgendwie recht wichtig, weil zum einen hilft mir das halt zu erkennen, okay, was ist der Stand des Schülers gerade? Wenn der mir selber mal schon mal ein Solo vorspielt, an dem er gerade am Arbeiten ist. Es hilft halt auch, den Schüler auch da motiviert zu behalten. Wenn ich jetzt dem sage, hey, okay, du hast die und die Problematik, hier hast du die und die Übung, üb die für einen Monat, dann glaube ich nicht, dass der wirklich einen Monat lang daran hängt. Aber wenn der weiß, okay, hey, ich habe das Solo, da tue ich die und die Thematik mit dran tackeln und rangehen, da tue ich die und die Ziele mit verfolgen, in dem Solo übe ich super gut mein Legato-Spiel oder hier ist ein großer Picking-Lauf drin oder so und ich habe direkt was ich irgendwie mitspielen kann von meinen Helden, das finde ich ist immer der Optimalfall. Da hältst du dann die Motivation auch echt lange, lange weit oben. Ja.
Aber ich finde auch gerade bei fortgeschrittenen Schülern sollte man unbedingt, also das mache ich ganz gerne, die Leute aus der Komfortzone rausholen. Weil man kennt das ja so, dieses berühmte, ja, ich spiele immer das Gleiche und alles klingt gleich. Und da ist halt auch mal ganz gut, wenn man mal was völlig anderes probiert, ein ganz anderes Genre vielleicht reingeht und da sich mal so eine Zeit lang mit auseinandersetzt. Selbst wenn man dann merkt, man macht das jetzt irgendwie ein paar Monate und wenn man dann merkt, ach, das ist jetzt nicht das, was ich machen möchte, aber es bringt einen ein ganzes Stück weiter. Ich hab das bei vielen erlebt, die dann echt so eine Wandlung hatten und dann auf einmal gedacht haben, ey, irgendwie finde ich Jazz doch ganz geil. Ne? Selbst wenn man erstmal nur so einsteigt, so in diese Einsteigersektion, diese Anfängerstandards und so übt, aber man lernt halt auch so viele Dinge nebenbei, die du halt in anderen
Stilistiken super gut benutzen für alle anderen Dinge kann.
Also, ich meine, unsere Helden haben das ja auch so gemacht. Ne?
Es hat bei mir auch 2 Jahre gedauert, echt, bis ich dem Jazz-affin wurde und dann wurde ich Hardcore. Dann habe ich nichts anderes mehr gemacht.
Du bist so ein richtiger Jazz-Nazi, ne?
Ah, richtig schlimm.
Sind ey, alle so, schlimm. Alle Jazz-Leute sind irgendwie so, ne?
Ja. Irgendwann kommt der Punkt, dann checkst du, dann hörst du das erste Mal Giant Steps von Coltrane und denkst dir, fuck, ist das geil, das will ich ja auch. So.
Ja.
Genau, da hast du vollkommen recht, dass du da halt eben auch Schüler aus den Komfortzonen rausholen magst oder halt auch vielleicht denen auch konkrete Anweisungen gibst, wie die was zu machen haben. Wovon ich echt gar kein Fan bin, ist so dieses, spiel halt, wie du dich gerade fühlst oder spiel halt so, wie du gerade machst. So.
Ja, das ist aber das ist halt keine Richtung.
Nee,
dann
genau.
Du kannst direkt YouTube anmachen und guck, was du willst, üb, was du willst.
Genau. Das ist so ein bisschen, das ist halt ganz oft eine große Problematik, die wir aber in unserer Gitarrenpädagogik, finde ich, sehr stark haben. Vor allem, was Technik angeht. Ich meine, ich bin ja ein sehr strenger Typ, was Technik angeht, weil ich mir selber halt auch einen sehr hohen Ansatz stelle. Aber wenn jemand zu mir hingeht und sagt, er ist einfach mit seiner Picking-Technik nicht zufrieden und hält halt einfach das Spektrum scheiße, dann sage ich dem auch, ja, du kannst gerne das Spektrum so weiterhalten, oder du kannst versuchen, es dir echt abzugewöhnen, und dann wird ganz viele deine Probleme sich auch wieder verbessern. Man muss sich halt einfach dann wirklich mal auf den Hosenboden hinsetzen. Klar. So. Und das geht mit dem Abgewöhnen von Plektrumhaltung. Das habe ich schon so oft.
Natürlich, das geht auch noch nach zig Jahren. Wenn ich überlege, wie oft und wie nach wie vielen Jahren ich ständig mal versucht habe, irgendwas zu verändern, nur mal zu gucken, okay, was passiert denn dann? Ne? Was verbessert sich vielleicht? Oder man kennt ja so Verschlimmbesserungen dann auch. Aber manchmal entdeckt man halt auch coole Sachen, wo man dann merkt, ey, wenn ich das Spektrum ein bisschen anders halte, dann kann ich das spielen. Deswegen, du lernst halt deinen Körper, deine Hände und dein Spiel nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen. Machst auch facettenreicher dann.
Was ich tatsächlich schwierig finde ab einem gewissen Punkt, sind gewisse anatomische Sachen. Und auch wenn es in Bereich Schmerzen und solche Sachen geht. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Ich hatte jetzt letztens mit einem ein bisschen geskypt, der halt eben meint, okay, es tut ihm schnell in der rechten Hand weh, wenn er Speedpicking macht. Okay. Und von der Bewegung ist mir so gut wie nichts aufgefallen. Mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen, aber von der Bewegung dachte ich mir, das sieht genauso aus wie bei mir. Und dann sage ich auch eher, boah, frag einen Arzt, weil ich bin halt kein Arzt. Nee, das ist ganz gefährliches Halbwissen, was ich dann da verbreite, und das ist halt nicht gut.
Nee. Man darf ja auch eine Sache nicht vergessen, Schmerz ist ja auch bei jedem so ein bisschen anderes Empfinden. Ne?
Ja.
Kann böser Schmerz sein, kann vielleicht eine Überlastung sein. Ich meine, klar, wenn du, genauso wie wenn du läufst, dir tun die Füße weh. So, wenn du viel spielst, tun dir auch die Finger mal weh. Das ist auch normal, aber es darf halt nicht so ein Alltagszustand werden. Ne? Dann
genau, dieser Punkt, ab dem man sagt, dass eine gewisse Anspannung und ein gewisser kleiner Schmerz, das ist ja, da muss man auch ein bisschen graduell abwägen, ist auch normal und ist auch okay. Ich kenne viele zum Beispiel, die sagen, okay, sobald sich was verspannt, hören sie halt sofort auf. So. Und da bin ich halt eher jemand, der sagt, nee, nutzt das ruhig so ein bisschen. Du brauchst, man braucht dieses. Ja, man muss auch ein bisschen dieses Gefühl sich da auch weiterentwickeln. Wenn du jetzt joggen gehst und sagst, sobald es anstrengend wird in den Beinen, hörst du auf, dann tust du dich ja auch nicht weiterentwickeln. Oder das beste Beispiel, ich bin ja eh ein großer Fan von dem Vergleich Sport und Musik in der Pädagogik, ist, ich habe es vorhin vor einer Stunde erst gemerkt, da sitzt du auf der, ich sag mal, auf der Bank und drückst Gewichte nach oben, und dann gibt's halt diesen Punkt, wo du halt wirklich mal drücken musst, wo du wirklich drücken musst, und du könntest vorher aufhören und sagen, nee, den nächsten schaffe ich nicht mehr, oder du gehst halt hin und sagst, okay, komm, ich gebe jetzt echt nochmal alles und drück nochmal richtig, halt nicht zu fest,
dann kommt die Leistungssteigerung raus.
Genau, aber dann, das sind auch so die Punkte, die halt die Leistung dann steigert. Genau. Und das nächste Mal kannst du dann, hast du beim ersten Mal, keine Ahnung, bei der sechsten Wiederholung richtig drücken müssen, und beim nächsten Mal tust du erst bei der siebten Wiederholung richtig drücken. Und so Geschichten. Und so ähnlich ist das gerade, was Geschwindigkeit und Technik an der Gitarre angeht,
finde ich zum Beispiel. Spiel mal ein Konzert von zwei, drei Stunden. Ausdauer. Das kann man auch nicht sofort. Das muss man auch üben. Ne?
Ja, oder halt mal eine lange Picking-Passage durch und so Geschichten so. Oder Downpick mal etwas richtig lange und den ganzen Kram. Das kommt auch oft einfach durchs Machen. Gibt gewisse Dinge, da merken die Leute auch, dass das durchs Machen kommt. Ich finde, Downpicking ist ein ganz gutes Thema. Ich habe mal Leute im Unterricht gehabt, die gesagt haben, ja, ach so, James Hetfield Downpicking, das kriege ich easy hin. Das mache ich, seitdem ich Kind bin. Das habe ich immer schon wieder gemacht, so alles easy. Aber beim Wechselschlag, da tut das so schnell weh. Und ja, ich übe das halt auch nicht so viel. Ja. Und dann denke ich mir, ja, klar, du hast auf der einen Seite hast du die Lösung, weil Downpicking funktioniert bei dir ohne Probleme, ohne Anstrengung wie James Hetfield, weil du das halt schon immer machst und schon immer praktiziert hast. Aber Wechselschlag tut schnell weh, und dann hörst du auch direkt auf und machst es halt auch nicht weiter.
Das ist das mit der Komfortzone. Ne? Man beruht sich dann so sehr, ja, das mache ich schon lange, das funktioniert, und das andere, ja, dafür müsste ich ja üben. So nach dem Motto, so versteckt.
Ja, ne? Da kommen wir wieder zurück auf das Thema Unterschied zwischen alt und jung. Und ich glaube, beide Generationen haben halt so ihre Ausreden.
Natürlich.
Und die alte Generation, weil ich da gerade aktuell am meisten drin bin, sind halt die meisten Ausreden, die mir entgegenkommen. Das mache ich schon immer so. Anders klappt das eh nicht, weil ich das schon immer so mache. Mm. Und dann, ja, hast du es denn mal versucht? Ja, einmal, aber da fiel mir das Spektrum ganz schnell aus der Hand. So, nein, Mann, das immer wieder.
Da sind wir wieder bei unserem Vergleich mit Computerspielen oder sonst was. Spielst du da das Spiel direkt durch? Nein, du musst dir den Arsch dafür aufreißen. Genau so ist das beim Spielen auch. Mach das doch mal ein paar Wochen.
Ja.
Und das finde ich gut, wenn du da die Schüler motiviert bekommst, wenn du wirklich sagst, okay, lass uns das doch jetzt mal, probier das doch mal 2 Wochen aus. So, und wenn das immer überhaupt nicht funktioniert, dann geh wieder zurück. Aber die meisten merken dann tatsächlich, wenn du Arbeit reinsteckst, dann geht's.
Und wie gesagt, man muss es ja also gar nicht mal so gezwungen machen. Nein. Ich habe bei mir ja immer 2 sehr konkrete Beispiele, nämlich einmal, wie halte ich das Spektrum und dann einmal das ganz klassische Daumen viel zu weit über dem Griffbrett. Wo ich sage, hey, wenn du die klassische Haltung hättest, Daumen hinter dem Griffbrett, schön parallel zu deinen Fingern, können deine Finger sich viel schneller und viel besser bewegen. Und dann kommt natürlich, okay, wie setzt man das um? Und ich habe ja selber auch schon Dinge mir umtrainieren müssen, auch ganz, ganz schlimm. Und der beste Weg, den mir für mich aufgefallen ist und für viele Schüler ist, sich einfach beim Spielen immer mal wieder dran erinnern. So immer mal wieder dran erinnern.
Mach den Zettel zur Not, leg dir den hin.
Ja. Zack. Irgendwie, ich halte doch gerade nochmal schnell mein Plektrum anders. Und und dann nach einer Stunde hast du es wieder halt in deiner normalen Haltung, dann wieder, ich halte es mal anders. Oder gerade beim Plektrum funktioniert das super. Mhm. Immer ein Plektrum in der Hosentasche haben und einfach, wenn du gerade irgendwie auf den Bus wartest oder so, auspacken und versuchen, so natürlich und so ohne drüber nachzudenken, das direkt schon so zu halten, wie du es zu halten hast. Und nicht so zu halten, wie du es gewohnt bist. So. Oder für die linke Hand. Auch immer wieder sich dran erinnern, kurz nochmal hier, da bin ich gerade selber dran dabei. Ich bin gerade dabei, nochmal meine linke Hand ein bisschen zu optimieren und so einen kleinen Winkel noch ein bisschen mehr.
Das macht manchmal eine Menge aus, ne? So Kleinigkeiten. Wenn du eine kleine Veränderung hast, dann merkst du auf einmal, warum klappt das denn jetzt? Und ich finde,
weil ich den Gedanken noch kurz zu Ende bringen möchte, dort ist es auch einfach so immer, sich immer wieder dran erinnern. So, natürlich tust du nach einer halben Stunde wieder so spielen, wie du vorher gespielt hast, aber wichtig ist einfach dort dann wieder, einmal noch drehen, einmal noch hier das Spektrum ändern. Und so gewöhnst du dich mehr und mehr und mehr, Step für Step dran. Aber es kann halt echt seine 5 Monate dauern oder so.
Ja, eben, genau, weil der Körper und die Muskeln und Sehnen brauchen halt auch einfach Zeit. Vor allem der Kopf braucht Zeit. Der braucht Wiederholung. Und ich mache es zum Beispiel manchmal auch so, wenn ich merke, bei dem Schüler klappt das nicht mit dem Üben, dann sage ich zu dem, pass auf, mach jetzt mal Rollentausch. Ich bin jetzt du zu Hause. Und dann zeige ich, dem, wie er zu Hause übt. Ich nehme 20 Minuten und diese 20 Minuten sind quasi eine simulierte Einheit von ihm. Und ich versuche das dann so bestmöglich. Das
ist die beste Möglichkeit, um den Unterricht irgendwie, wenn du keine Lust am Schüler hast. Dann.
Weil ich finde, sowas wird viel zu wenig gezeigt, weil viele haben halt das Problem auch, wie übe ich eigentlich? Ne?
Ja.
Und wie oft wiederhole ich das? Weißt du, der Schüler übt das dann einmal und denkt, man muss das sofort können. Natürlich nicht.
Beziehungsweise wir Lehrer haben auch oft das Problem, dass wir natürlich immer nur von uns selber denken und wir dann zum Beispiel eine Übung haben und ganz genau wissen, wie wir die zu üben haben und wie oft man was wiederholen sollte oder ab wann es sich so anfühlt, dass man ins nächste Tempolevel geht oder so. Aber so ein Schüler hat die Erfahrung vielleicht noch gar nicht. So ein Schüler weiß das vielleicht noch gar nicht.
Genau.
Und das finde ich zum Beispiel, um dort nochmal kurz auf das Online zu gehen, für jemand, der ja viel Online-Creation-Geschichten macht, im Lesson-Bereich, finde ich das manchmal zum Beispiel sehr schwer, weil ich mir persönlich denke, das kriegt doch jedes Kind hin, das ist doch Pipifaxi, aber nicht vergessen darf, dass ich das halt für mich so empfinde und vielleicht viele, viele Leute am Struggeln sind, das ist echt schwer, manchmal sich da noch so in diese Köpfe reinzusetzen von, okay, was könnten die Leute hinbekommen? Oder was ist wirklich noch zu heavy für die?
Genau, das ist ja auch eigentlich das echte Ungefilterte. Wie man das früher geübt hat oder wie man das vielleicht jetzt teilweise noch übt, auf einem anderen Level natürlich. Mhm. Und da sieht derjenige, weil viele sind auch verunsichert, die gucken sich dann Videos an von dir, sage ich mal, im Internet und sehen dann, guck mal, der kann das alles spielen, ich kann das nie. Aber die wissen auch gar nicht, wie Zeit du da reinsteckst.
Ja,
wie oft du wiederholst, wie oft du die Sachen übst und spielst und wiederholst. So, und da haben viele denken einfach, ist ja auch ein bisschen die Schuld von den ganzen sozialen Medien, finde ich. Mhm. Gerade sowas, weil man bekommt halt immer so diesen perfekten Ausschnitt, der so eine ganz kleine Reflexion eigentlich nur ist von dem, was da stattfindet.
Ja, das, man sieht nicht die 4 Stunden, die man vorher in diesen Take rein investiert hat, um diesen einen Take rauszubekommen.
Genau, exakt.
So, das sieht man halt nicht, bei allen nicht. Mhm. So, und da ist auch irgendwie keiner richtig außen vor.
Nein, natürlich nicht.
Aber ja, das ist halt mit einer der größten Problematiken, finde ich, im Social Media, das kenne ich auch von Schülern von mir, die sehr schnell sehr demotiviert sind, weil sie denken, sie können doch nichts im Verglichen zu dem und so. Der Vergleich ist halt direkt da zu anderen Leuten, das ist zum einen sehr schwierig. Und was ich auch schwierig finde in der aktuellen Zeit, also was cool ist auf der einen Seite, aber auch sehr schwierig auf der anderen Seite, ist dieser Überfluss an Informationen. Es gibt wirklich guten Content da draußen, aber es gibt auch echt vielen Content da draußen. Ja. Und ich habe das ganz oft bei Schülern von mir, gerade die ein bisschen jünger sind, dass die schon versuchen, mit einem Wissen anzukommen, was die von einem Rick Beato-Video oder von einem Adam Neely-Video oder so haben, ohne die Basics dafür zu kennen.
Und darauf basiert alles, auf den Basics. Und wenn man die Basics gut versteht, kann man sich den Rest nachher Zeit irgendwie herleiten. Aber
das
Problem ist, viele denken immer, das Wort Basic klingt schon so, Basics, ich brauche direkt
so langweilig.
Advanced.
Ja.
Genau.
Ja, und das ist halt, es ist so ein bisschen wie, glaube ich, wie in Mathe oder in Physik, weißt du, wenn du, oder gerade, ich sag mal gerade Mathe, die wollen, glaube ich, schon die abgefahrenen, cool aussehenden, langen Formeln lösen, aber können die Basics nicht. Aber wenn du die Basics kannst, dann kannst du diese Formel halt, dann brauchst du kein YouTube-Video, um dir diese Formel zu lösen, du kannst dich selber dahin führen und selber
es herleiten. Aber da müsste man ja was für tun, ne? Das ist halt das Problem. Man nimmt schon mal gerne die Abkürzung. Ne? Und da ist
das ist echt oft das Problem. Leute lieben das Silbertablett leider Gottes auch.
Ja. Ich habe das auch schon oft erlebt dann im Unterricht bei einigen, die dann gesagt haben, ja, bei YouTube, ich habe mir das nochmal angeguckt, was wir gemacht haben. Bei YouTube spielt er das aber ein bisschen anders. Dann denke ich, gut, wenn du meinst, dann musst du wohl mit YouTube lernen. Ne? Aber es klappt dann trotzdem nicht. Ne? Und warum klappt es nicht? Weil vielleicht in dem Video auch mal ein Fehler ist. Das kann halt auch mal passieren. Ne? Oder es komplizierter gespielt wird, er hat nicht auf den Fingersatz geachtet oder sonst was. Und das sind halt so Geschichten, da finde ich, muss man den Schüler halt so überzeugen, dass er dir vertraut auch. Das ist halt auch wichtig. Mhm. Ne? Mhm. Einfach mal auslassen den Online-Kram für eine Zeit.
Das ist so ein Traumgedanke, einfach mal das auslassen. Jetzt gerade aktuell, wo wir die Folge hier aufnehmen, funktioniert WhatsApp und Instagram und Facebook nicht. Manchmal wünschte ich mir, mein Gott, kann das nicht immer so sein? Kann das nicht immer so sein? Oder einfach mal so ein Tag in der Woche, wo das alles mal aus ist, weißt du? Von sich aus. Einfach mal so ein Tag in der Woche, wo man weiß,
man, okay, dann merkt man heute erst mal, ist kein Social Media. Dann merkt man erstmal, wie viel Zeit man eigentlich auch hat. Ja, gerade die, die immer sagen, ich habe keine Zeit. Und dann guckst du bei denen in der Timeline, dann siehst du auch hier ein Video geguckt, eine Stunde, hier eine Dreiviertelstunde, hier irgendwas.
Ja, ja. Ne? Du, ich muss nur auf mein iPhone gucken. Mein iPhone ist irgendwie, das zeigt dir direkt am Anfang an, wie viel Bildschirmzeit du an diesem Tag schon verbracht hast. Und das ist echt schockierend, wenn da auf einmal so eine 10 Stunden steht oder
das
so.
Das ist krass,
so.
Auf jeden Fall.
So. Genau. wir hatten es ja vorhin mit Ausreden auch bei Erwachsenenschülern, die wir oft halt gehört haben. Gehen wir nochmal zurück in die Kinder so ein bisschen. Die wunderbare Welt der Kinder. Was gibt's denn da so für Ausreden, die klassischen Ausreden, warum man
also das,
nicht
das Geilste hat, ist immer, finde ich, das ist so dieser Klassiker, den haben wir schon ein paar Mal erwähnt, wenn die Schüler dann reinkommen und mit großen Augen gucken und du dann fragst, was haben wir in der letzten Stunde gemacht? Ich weiß nicht. Der Klassiker Nummer 1. Okay, dann brauchst du gar nicht fragen, ob die geübt haben, weil die wussten ja nicht, was die üben. Deswegen, ich mache das mit meinen Jüngeren eh immer so, dass man da schreibt ein Datum rein. Dann umkreist man sie. Das sind so Kleinigkeiten, die man bei Kindern machen muss, glaube ich.
Genau. Das ist das, wo ich am Anfang auch meinte, man muss eine ganz andere Struktur reinsetzen und halt eben sowas machen wie ein Tagebuch auch so ein bisschen führen oder so ein Übungsbuch. Man muss es ein bisschen mehr schulisch machen. Ich meine, Schulpädagogik gibt's ja nicht ohne Grund und wird ja auch für Kinder entwickelt und so muss man das leider halt auch im Gitarrenunterricht manchmal machen und das war der Punkt, wo ich immer katastrophal war.
Das ist aber auch schwierig dann, weil ich sag mal, wenn Kinder kommen, die wollen ja auch nicht das Gefühl von einer Schule haben, sondern die wollen ja auch, und das ist schwierig, das zu mischen, weil es muss ja ein bisschen so sein.
Das ist schwierig zu mischen, genau, super weil schwer. Die brauchen auf der anderen Seite aber auch manchmal diese Führung und dieses Leiten, dieses, ich nehme dich an der Hand jetzt erstmal, weil du kannst dich noch nicht selber organisieren, ich nehme dich an der Hand und ja, wir schreiben das in dein Hausaufgabenheftchen rein, und du kringelst dir das Datum, die Seite schreibst du auch rein von dem Buch, in dem wir gerade lesen. So, wie gesagt,
und da sind wir, und das macht eigentlich dann den Lehrer aus, wenn er das Kind motivieren kann. Wie genau, auch immer.
Und das, und da war ich halt immer ein katastrophaler Lehrer. Also ich habe das nie gemacht. Mhm. Never. Und da gab es auch oft natürlich von Eltern oder von Musikschulen Seiten aus viel Kritik, weil ich hasse halt, ich bin das halt eben von Erwachsenen, die ich schon früher auch viel immer unterrichtet habe, immer halt anders auch gewohnt. Mhm. Und dann kam ich halt echt mal in eine Musikschule rein, wo du nur Grundschüler hast. Nur. Und dann ist das so befremdlich für mich. Und das war der Punkt, wo ich auch gemerkt habe, da bin ich auch nicht der richtige Lehrer für Kinder.
Ist definitiv schwer. So. Also ich habe, wie gesagt, mein Altersspektrum habe ich ja gerade gesagt. Ich habe auch tatsächlich nur einen Schüler, der in dieser Altersklasse ist. Der 6 mhm. ist. Und das ist ja jedes Mal eine Herausforderung. Das, die wichtigste ja Lektion, die ich gelernt habe, Unterrichtszeit darf auf gar keinen Fall länger wie eine halbe Stunde sein.
Nee, bei Kindern nicht.
Ne? Weil ansonsten, das ist...
Dann ist die Konzentration ja durch und dann, ja. Das kenne ich aber auch noch von den Musikschulen.
Das ist ganz wichtig.
Ja, ja. Und wie gesagt, da muss das gesamte Grundgerüst muss bei Kindern halt irgendwie, ist deutlich schwieriger und muss anders sein. Du hast es gerade sehr schön gesagt, die Mischung. Die Mischung aus, du hast Spaß im Unterricht und du hast im Unterricht auch deine Zeit, was dich gerade nicht an Schule erinnert. Da muss man noch sagen, sind, finde ich, Kinder auch noch viel mehr individueller als Erwachsene. Absolut. Erwachsene ticken schon noch mal so ein bisschen gleicher, sage ich mal, weil die halt eben auch vielleicht dann ab einem gewissen Punkt dieselben Erfahrungen gemacht haben und dasselbe gelernt haben. Und Kinder sind da deutlich individueller.
Und die bezahlen die Stunde selber. Das ist noch mal ein Riesenunterschied.
Das ist auch noch mal ein großer Unterschied, das
stimmt. Wenn du jetzt einen 11-Jährigen hast, der muss nichts selber bezahlen. Aber wenn du jemanden hast, der erwachsen ist, der weiß, okay, ich gebe jetzt hier auch Geld für aus, also will ich... Klingt jetzt doof, aber ist halt so. Ne? Du gibst für etwas Geld aus, dann willst du auch was dafür tun. Du willst ja nicht 10 Stunden nehmen und 9 Stunden davon wiederholen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Vor allem, ich meine, ich bin in der höheren Preiskategorie, da wird dann der Unterricht auch nochmal deutlich mehr gewertschätzt. Absolut. Ich habe das gemerkt, als ich noch, ich sag mal, in der normalen Musikschul-Normalo-Lehrer-Preiskategorie war, in Anführungsstrichen, hatte ich halt auch oft das Gefühl, man ist so verglichen wie in einem Fitnessstudio. Mhm. Leute zahlen, aber gehen halt einfach nicht hin und interessieren sich doch nicht dafür so richtig, weißt du? Ich muss noch einen Vertrag kündigen. Ich habe gerade 2 laufen.
Oh, tatsächlich? Ich habe meinen, glaube ich, letztes Jahr oder irgendwann habe ich den gekündigt oder dieses Jahr.
Ja, ich bin gewechselt und dann habe ich vergessen, den anderen zu kündigen. Das
sollte ich mal tun. Dann kannst du einmal dahin, einmal dahin.
Nee, aber bei Kindern, wie gesagt, diese Mischung aus, hey, hier ist Spaßzone, hier lernst du was, auch ein bisschen, hier ist nicht so groß der Zwang wie in der Schule, groß der Druck wie in der Schule, aber dennoch hast du gewisse Verantwortung dafür, dass du weiterkommst, und das dem Kind zu zeigen. Ich war auch durchaus dann manchmal der zu spaßige Lehrer, wo es dann wirklich nur Spaßstunde gab und nur Spaßstunde war. Aber das war ich ganz am Anfang und habe gemerkt, damit bin ich ordentlich auf die Schnauze.
Aber das ist auch ein Erfahrungswert, deswegen ja. Als Lehrer lernst du ja immer wieder neu dazu, mit jedem Unterricht, den du gibst. Jede Stunde bringt dir eine ganze Menge bei. Nicht alles nur auf dem Instrument, sondern auch auf menschlicher Ebene halt.
Weil ich habe da 2 Phasen quasi durchgemacht. Ich war ganz am Anfang auch zu sehr der spaßige Lehrer und war dann gerade mitten in meinem Studium so der absolute Arschlochlehrer. So der absolut harte Typ. Aber
auch das gehört dazu.
Aber am besten war es, also ich habe auch viele, viele Lehrer übernommen und habe da aber auch echte Vollpfosten teilweise übernommen, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, wieso hast du denn so unterrichtet, die halt dann auch gezeigt haben, man darf das, man, die Mischung macht's und die Mischung ist sehr schwer. Ich hatte einen Lehrer mal, war Nachfolger von einem Lehrer, der halt mal wirklich alles nur Larifari gemacht hat. Und ich habe die Story hier, glaube ich, schon mal erzählt. Aber ich bin dann hingegangen und habe strukturierter gearbeitet. Und dann war das auch so, okay, hey, du hast ein paar Fehler gemacht. Wir wiederholen das nochmal. Und irgendwann kam eine Mutter auf mich zu, ganz sauer, und meinte so, na, was soll das denn? Sie tun das Talent meines Kindvolls unterdrücken. Bei dem Lehrer vorher, da gab's jede Stunde ein neues Stück und ein neues Stück. Und er hat gemeint, die würde super durch die Stücke durchkommen. Und da habe ich nur gemeint, ich bitte Sie, Ihre Tochter kann nichts. Die kann nichts. Sie kann keine Note richtig spielen. Der Lehrer hat halt alles durchgewunken und hat mal nicht auf Fehler oder auf Dinge hingewiesen, wo man sich zu verbessern hat.
Und ich glaube, das macht dann halt auch so einen Unterrichtslehrertypen aus. Ne, solche Dinge halt, dass du, ich finde das ganz schrecklich, sollte eigentlich auch verboten werden, sowas. Ne? Weil das ist ja wirklich so wie so eine Geldmaschine, so nach dem Motto, ich kenne das zum Beispiel, habe ich schon gehört von einem anderen Schüler, da ist der Schüler, hat sich einen Kaffee gemacht und gesagt, hier, das ist die Übung, ich komme in 20 Minuten.
Der Schüler oder der Lehrer?
Ja, nein, der Lehrer hat sich natürlich einen Kaffee gemacht.
Und ja, du hast der Schüler gesagt.
Ach so, entschuldige, nee, ich meine natürlich den Lehrer. So, Der Schüler hat dann eine Aufgabe bekommen und der Lehrer hat dann gesagt, ich bin in 20 Minuten da, bis dahin hast du das gelernt. Und der hat, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber keine Ahnung. Sowas geht natürlich überhaupt nicht. Ne?
Nee. Das ist, also wie gesagt, man braucht auch extrem viel Fokus bei Kindern tatsächlich. Ja,
natürlich.
Du musst immer irgendwie mit dabei sein und immer gucken und kontrollieren und alles. Und das ist wirklich anstrengend. Oh ja. Ich hatte das mal, das war ganz schlimm, als ich damals neben meiner Musikschultätigkeit auch eben an der allgemeinen Schule ja angefangen hatte, hatte ich ganz am Anfang montags und dienstags morgens die allgemeine Schule, das heißt Hauptrealschule und Gymnasium von der 5. bis zur 12. Klasse, alles durch. Und dann nachmittags meine Musikschulen bis abends um irgendwie 8 oder so nochmal. Und da habe ich richtig gemerkt, da bist du am Ende, du hast keinen Fokus mehr und du bringst da deinen Schülern nur Bullshit dann irgendwann bei. Beziehungsweise ich bin mal bei einem Schüler, das tat mir dann voll leid, ich war so kaputt, ich bin mitten im Unterricht eingeschlafen.
Echt?
Ich war einfach so kaputt, ich bin mittendrin eingeschlafen. Weil, wenn du halt morgens um 6 raus musst, so bis 1 Uhr in der Gesamtschule unterrichten und danach direkt irgendwie eine Stunde fahren zur Musikschule und ja, boah, nee, das war echt eine Katastrophe. Das waren 2 Tage Hardcore und da musste ich mich jedes Mal von diesen beiden Tagen echt erstmal 3 Tage erholen irgendwie.
Was ich auch wichtig finde, man muss da so ein bisschen auf so eine Balance achten. Ich meine, klar, du musst dein Geld verdienen, aber ich habe das zum Beispiel so, dass ich 2 Tage in der Woche sind bei mir echt, die sind gut, echt anstrengend auch. Ja. Du merkst es abends, wenn du nach Hause kommst, du bist dann gerädert. So, aber das kannst du nicht jeden Tag machen. Und ich kenne Leute, die machen das jeden Tag und die gehen an ihre Substanz und darunter leidet nicht nur der Unterricht, sondern auch allein das Selbstbefinden. Das heißt, man muss das immer irgendwie so ein bisschen in Balance packen.
Man muss sich, glaube ich, einfach gucken, dass man vielleicht mal ein paar Freitage dann hat oder eben.
Man muss auch nicht jeden Pause Samstag dazwischen unterrichten.
Boah, nee. Ja, oh Gott, das machen Menschen noch.
Ja, ich mache das aber auch. Ne? Ich meine, man muss ja von irgendwas leben. Das ist halt auch wichtig.
Also ich mache nicht
einen vollen Samstag, aber halt
okay, ein bisschen, gut. Ne? Also ich meine, ich mache auch mal am Wochenende und so, wenn ein Schüler fragt, hey, hast du da Zeit oder so, aber nicht mehr als 2 Schüler oder so am Wochenende. Oh, nee. Ja,
stell dir mal vor, du hast dann 7, 8 Schüler da noch.
Ja,
dann gehst du ja kaputt. Ne? Ja, mach das mal, das machst du am Anfang, Belastungsgrenze ist ja relativ groß, aber mach das mal 1-2 Jahre, dann merkst du das. Ne?
Ja, mach das vor allem, wenn du mal älter bist. Und dann verlierst du auch schnell den Spaß an der Sache. Ja. Und das ist dann ja auch nicht wert. Nee. Dann sitzt du ganz schnell da und fühlst dich wie, weil die Phasen hatte ich auch schon, wie in einem 9-to-5-Job und denkst dir, was mache ich hier eigentlich gerade? Genau. Und es wirkt dann irgendwann, wenn es wirklich too much ist, wirklich wie ein 9-to-5-Job, den du einfach nur noch absitzt und hoffst, dass du freust dich irgendwann nach Hause gehen zu können.
Du kannst dich auch nicht mehr erinnern, warum du angefangen hast, Gitarre zu spielen dann. Wenn es soweit ist, wird es kritisch.
Und wenn es soweit ist, dann kannst du auch kein guter Lehrer mehr sein. Weil du nur noch darauf hoffst, wann ist die Stunde rum, damit ich irgendwie nach Hause fahren kann. Das hatte ich halt wirklich ganz am Anfang auch an einer Musikschule, und da ist halt auch wieder Preis, kommt wieder da rein die Rolle. Die war sehr günstig. Da ist jeder Hinz und Kunz hingegangen und jede Mutti hat ihr Kind dahin gesteckt, damit sie eine halbe Stunde irgendwie mal zum Einkaufen hat oder zum, keine Ahnung, welcher Fähren sie hingefahren ist. Das war eigentlich ganz schlimm. Da hatte ich wirklich ganz viele Schüler, die echt keinen Bock auf das Instrument hatten und wirklich keine Lust hatten und die dann teilweise in Gruppen gepackt. Und diese Musikschule, Gruppenunterricht ist furchtbar. Und weißt du, was diese Musikschule gemacht hat? Die hat mir 4er-Gruppen hingelegt. 4er-Gruppen mit einem Altersunterschied, der viel zu groß war teilweise. Und dann hast du da einen 16-Jährigen, der echt motiviert ist, eine 40-Jährige, die sich da neu reinfindet und 2 6-Jährige, die eigentlich gar keinen Bock haben, weißt du? Wie willst du das denn kombinieren? Bei Klavier geht das vielleicht noch, weil da kannst du eben Kopfhörer geben, kannst jedem Einzelnen sagen, was es so ein bisschen zu machen hat. Ja, aber Gitarre funktioniert das so nicht. Und das ist eine Katastrophe. Und ja, für die Musikschule war das geil, weil die haben dann 4-mal abkassiert. Ja, die haben 4-mal abkassiert und dem Lehrer 1-mal bezahlt.
Aber finde ich ganz gruselig. Also sowas würde ich nicht machen, auch wenn ich mache keinen Gruppenunterricht. Ich mache auch nicht 2 Leute. Nein.
Nee.
Es sei denn, was weiß ich, die wollen zusammen irgendwas machen. Das ist was anderes. Aber
spielen zusammen eine Band
oder das ist ja was anderes.
Sowas, das wird noch gehen.
Das geht noch, aber ansonsten, du verdienst zwar mehr Geld, aber ich kann dann auch nicht rein ins Gewissen sitzen. Das geht nicht. Ich fühle mich dann schlecht und da habe ich keine Lust zu. Dann verdiene ich lieber weniger Geld, aber mir geht's gut.
Ja,
mental.
Also dieses Konzept des Gruppenunterrichts, das ist extrem Gruppenunterrichts. Klar, okay, dann bei Kindern
zur Schule gehen.
Was bei Kindern halt das Ding ist, das darf man auch nicht vergessen, das ist dann manchmal auch so, hey, ich will Gitarre anfangen zu lernen, aber nur, wenn mein bester Freund auch quasi lernt, so. So, das sind auch noch so Dinge, auch gerade wenn die zusammen anfangen, finde ich, geht's noch. Weil irgendwann kommt vielleicht ein Punkt, wo man dann sagt, hey, der eine ist viel besser als der andere, es macht Sinn, wenn wir die splitten, weil die mittlerweile vom Level so weit auseinander sind. Aber das dauert ja erstmal, bis der Punkt kommt. Und gerade wenn die zusammen anfangen und man wirklich von vorne alles erklärt, ich finde, dann geht das tatsächlich noch. Zu zweit. Zu zweit geht das noch. Aber dieses, ja, okay, hier ist der eine Schüler und hier ist der andere Schüler, die sind komplett anders alt, die haben nichts miteinander zu tun. Der eine spielt klassische Gitarre, der andere kommt mit der BC Rich, wir packen die ja zusammen. So.
Ja, super, das geht schon mal gar nicht. Ne?
Alles klar, ja, nee, danke. Natürlich. Also da müssen Musikschulen, die sich wirklich ernst nehmen, ein bisschen mehr mal drauf achten, ob das wirklich so Sinn ergibt. Klar, es ist wirtschaftlicher, aber die Frage ist halt auch, wie lange? So, weil die Schüler merken doch selber ganz schnell, nee, das funktioniert nicht, macht keinen Spaß. Ja,
sie sind dann wieder weg. Ich auch der Schüler, die sind in diesem Sog drinne und die haben dann halt ihre, sage ich mal in Anführungsstrichen, Komfortzone da und wer bewegt sich schon gerne da raus? Ne? Wer sucht gerne was Neues? Da sind wieder neue Lehrer, da muss erstmal wieder neu gucken, nicht orientieren. Ja. Da muss ich
oder halt einfach komplett mit dem Instrument dann halt aufhören. Das ist also die Konsequenz, ja, die ich dann.
Das ist dann halt sehr, sehr traurig, so, ne? Weil du vielleicht denkst, okay, der Schüler hat Bock und der wird dann so dermaßen demotiviert durch so eine Geschichte. Das ist echt schlimm.
Ja. Ich wollte gerade noch irgendeine andere Frage stellen. Dann kam mir aber noch eine andere ganz interessante These in den Kopf, die ich auch ganz interessanterweise letztens beobachtet habe. Und zwar ist das Thema Eltern. Ist ja bei Kindern auch so ein Ding. Weil du viel Kontakt hast du durchaus durch die Eltern, mit denen organisierst du das ja auch immer. Und dann sagst du, hey, hier und da bist du krank und keine Ahnung was. Und ich habe letztens mich mit einem Schlagzeuger unterhalten, der halt noch viel in Musikschulen Kindern Schlagzeug beibringt. Und das ist krass, wie anders Eltern ticken, die ein Schlagzeug oder ein Kind haben, was Schlagzeug spielt, als jetzt Eltern, die ticken, wenn ein Kind Gitarre spielt oder Klavier oder so. Ich glaube, das kann man da über einen Haufen werfen. Weil ich glaube, wie gesagt, vieles kommt ja von den Eltern auch, wie sich Kinder verhalten und so. Und das merkst du halt, wie gesagt, am meisten, wenn du irgendwelche Eltern hast, die ihre Kinder echt nur zum Gitarrenunterricht bringen, damit sie halt mal diese halbe Stunde Zeit haben. Aber beim Schlagzeugspielen, aber die Eltern, denen muss das ja viel bewusster sein, worauf die sich da eigentlich einlassen, weil das heißt ja eben nicht nur mal eben eine Gitarre für 60 Euro bei Aldi holen, sondern die müssen sich ein Schlagzeug holen, das ist laut, das ist etwas, was das Kind aktiv machen wird. Das heißt, Eltern, die ihre Kinder in den Schlagzeugunterricht bringen, sind, glaube ich, von vornherein deutlich cooler, weil die wirklich wissen, hey, das will mein Kind, das will ich, wir sind alle im Reinen, wir wollen das alles wirklich und es ist nicht so ein, ja, wir probieren das jetzt mal aus, ob es dem kleinen Timmy gefällt und wenn es ihm nicht gefällt, dann hört er halt wieder auf und so, weißt du, das ist halt. Das
ist auch eine Preisfrage, nicht? Sag mal, selbst wenn du ein Anfängerschlagzeug nimmst, da musst du schon ein bisschen mehr hinblättern, als wenn du jetzt, wie du schon gesagt hast, bei Aldi eine Gitarre kaufst, aber.
Dann ist die Hemmschwelle nämlich auch geringer, als schneller zu sagen, hey, wir hören wieder auf damit. So, weißt du? Absolut. Die Hemmschwelle ist geringer, weil was ich schon für Eltern hatte, also wenn das hier manche Eltern hören sollten von Kindern, die ich früher unterrichtet habe, fuck you, mein Gott. Ach Gott, jetzt kriegen wir wieder das E in iTunes.
Oh, fuck it, fuck off, Content. Fuck you, fuck me, nein.
was ich da schon für einen Stress hatte, was ich auch für einen Stress hatte von wegen, dass ich irgendwo krank war, angerufen habe, gesagt habe, hey, ich kann heute nicht zum Unterricht kommen, ich lieg mit Grippe im Bett, ich bin todkrank. Und die erste Frage, die kam, wann kriegen wir unser Geld wieder? Wann ist die Nachholstunde? Kein gute Besserung, nichts, weißt du. Boah, da habe ich einmal echt gemerkt, wo es mir richtig scheiße ging. Ich war richtig krank, musste 3 Musikschultage absagen und habe diese Antwort so oft bekommen. Da habe ich echt gemerkt, ich habe keinen Bock
mehr. Vor allem ist das ja auch, da merkst du mal, was für eine Wertigkeit du hast
gegenüber denen. Das ist so schlimm. Du bist so oft der Depp vom Dienst. Genau. Weißt du, in der Zeit, das war wirklich katastrophal in dieser Musikschule, die war halt sehr konservativ, wie gesagt, viele Grundschüler und so, aber in der Zeit musste ich mir echt viel anhören, auch von wegen, dass Eltern sich beschwert haben, wie es in meinem Unterrichtsraum aussieht, weil meine Jacke halt mal irgendwie vom Jackenständer auf den Boden gefallen ist und dann halt mal auf dem Boden lag und so Geschichten.
Ja, Ombach.
Mashallah, manakoyim.
Aber ist auch gut, weil es ist eine Lebenserfahrung, die du gemacht hast.
Ja, natürlich. Ich bin so dankbar um alle Schüler, die ich aktuell habe. Jeder Schüler, den ich habe, der irgendwie bei mir Unterricht ist, regelmäßig kommt oder immer wieder da ist, sei es ausländisch oder, also, jetzt nicht. Ich wollte damit sagen, sei es international, also englischsprachig oder hier im deutschsprachigen Raum.
Nicht, dass wir ein anderes Symbol kriegen für unseren Podcast.
Nee, aber alle, ich glaube, ich war noch nie so happy mit, wie gesagt, Schülern. Wie gesagt, es sind deutlich weniger, ja, die bezahlen auch mehr, aber ich freue mich auf jeden Schüler. Ich habe eine Stunde wieder einen Schüler, es wird geil, wir machen Dream Theater, geil. Solo, nice, motiviert, super cool, weißt du. Da bin ich froh, dass ich irgendwann diesen Schritt mich auch gewagt habe und gesagt habe.
Ja, ich glaube, genau, man muss auch selektieren. Man muss dann wirklich sagen, okay, das funktioniert ja nicht. Ne?
Ja. Es geht. Da ist, wie gesagt, auch ein hoher Preis echt sehr hilfreich, weil ich nenne es immer den Idiotenfilter.
Ja.
Weil du kriegst halt echt nur die, die wirklich Bock auf dich haben. Und Leute, die am Zweifeln sind, wie gesagt, das ist auch etwas, was ich manchen Lehrern rate, verkauft euch nicht unter Wert. Weil Leute, die am Zweifeln sind, weißt du, die schaltest du damit, die schaltest du damit auch direkt aus.
Und keine Verhandlungen. Du hast deinen Preis und der bleibt.
Ja, genau.
Weil ich habe das auch ganz oft schon erlebt. Ja, kann man ein bisschen billiger machen? Nein. Dann bitte woanders schauen.
Ja, dann geh woanders hin. Ja. Wenn du es billiger haben willst, geh in die städtische Musikschule oder in die, keine Ahnung was, und bezahl deine 10 Euro für eine halbe Stunde. Mhm. Keine Ahnung. Und krieg dann halt auch eben die Qualität abgeliefert. So.
Exakt.
Also auch echt für alle Lehrer da draußen bezahlt, es verkauft euch nicht unter Wert. Geht
niemals
ruhig hoch.
Ja, genau, exakt.
So. Wie gesagt, man muss gewisse Dinge natürlich mit einberechnen. Das ist auch, wenn Leute mir sagen, wie viel sie nehmen, dann gucke ich auch immer, wo wohnen die, weil klar kannst du im Osten jetzt tatsächlich auch nicht so viel nehmen wie hier im Westen so. Leipzig ist immer günstiger als Köln oder keine Ahnung was oder München. Aber da habe ich halt zum Beispiel den Vorteil auch echt mit dem Online. So, mir ist es ja echt egal, woher die Leute kommen. Es sind so andere interessante Probleme, die dann kommen, was Payment angeht. Ich habe letztens eine Anfrage von jemandem aus Indien bekommen.
Indien?
Und gemeint, die haben halt in Indien kein PayPal. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich da machen kann, dass ich irgendwie die Kohle von dem bekomme ohne PayPal. Also das ist auch ganz interessant. Okay. Ja, weil sonst geht ja bei mir alles über PayPal und sonst gibt es ja auch überall auf der Welt.
Die haben
ja
Kreditkarten, oder?
Ja, vielleicht ja, aber mit sowas. Mit Kreditkarten habe ich in meinem Leben echt noch nicht viel gemacht. Ich habe ja selber auch keine. Ich muss mich mal informieren, wie gesagt.
Ja.
Und wie gesagt, sonst hast du halt überall in der Welt PayPal, wenn du jetzt nicht gerade
Schüler aus Nordkorea hast oder so. Aber kann einfach eine Auslandsüberweisung aufs Konto. Das sollte eigentlich nicht so problematisch sein. Sind wahrscheinlich viele Gebühren oder ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Ich muss mich da mal informieren auf alle Fälle. Solche Dinge kommen dann. Neben der Sprachbarriere und den Zeitzonen manchmal.
Oh ja.
Wobei bei Zeitzonen bin ich ja zum Glück sehr zu flexibel.
Ich wollte gerade sagen, du hast da ja keine Probleme mit.
Ja. Bevor wir langsam Richtung Ende gehen, auch nochmal eine andere Frage, die ich an dich hätte bezüglich Unterrichten. Was wünschst du dir eigentlich von Lehrern, wenn du jetzt nochmal Unterricht nimmst? Beziehungsweise gibt es Leute, wo du sagen würdest, bei denen würde ich echt gerne noch auch mal Unterricht nehmen oder nochmal Unterricht nehmen, weil wir lernen ja auch nie aus.
Nein, also ich hätte echt mal wieder Bock, generell auch mal. Ich habe ja bei Martin viel Unterricht gehabt, dann gab es noch ein paar andere, Jake Wilson und...
Ach, was war bei Jake Wilson?
Jake Wilson war auch cool. Ein super geiler Typ. Und das ist auch gut, weil du lernst ja auch wieder was für deinen eigenen Unterricht.
Ja, also
darum geht es halt, du entwickelst dich weiter. Ich finde sowas auch wichtig. Ja. Muss ich auf jeden Fall mal wieder in Angriff nehmen. Aber ich habe jetzt keinen konkreten, wo ich sagen würde, da unbedingt. Da gibt es mit Sicherheit viele. Weil du kannst ja überall was mitnehmen. Jeder hat eine andere Gabe, dir was zu vermitteln oder was zu erklären. Dann denkst du manchmal auch, ja, stimmt, ganz einfach, warum bin ich ja nicht selber drauf gekommen? Ne? So eine ganz einfache Methode, wie man jemanden motivieren kann oder sonst was. Ne?
Ja, es ist ab einem gewissen Level natürlich viel spezialisierter, dass man halt genau weiß, okay, ich gehe zu dem wegen der Problematik. Zu diesem Fabian Ratzak wollte ich schon immer mal gehen.
Ach, der kann
nichts. Der kann mir bestimmt beibringen, wie man gefühlvoll spielt.
Nein, aber hast du denn da jemanden, wo du sagst, da würdest du wirklich gerne mal...
Ja, es kommt so ein bisschen auch drauf an, natürlich, wegen welcher Thematik. Mhm. Was ich zum Beispiel mal anders machen würde, ich würde gerne mal wieder mit Martin Unterricht nehmen. Aber so was Ähnliches habe ich 2015 schon mal gemacht. Da war ich per Zufall in Leipzig für einen Tag und hatte nichts zu tun. Und dann habe ich halt mit Martin, ich glaube, 5 Stunden oder so gemacht.
Cool.
Bei ihm zu Hause in der Wohnung. Das war cool. Und ich glaube, ich würde gerne mal Martin nochmal machen, aber persönlich zu Martin hingehen. Mhm. Weil wenn ich weiß, auch wenn ich mit ihm jetzt online mache, wir würden wahrscheinlich mehr über Dark Souls reden, als irgendwie über Gitarre reden. Nee, aber Weil ich würde mit so Leuten zum Beispiel gern einfach mal jammen und spielen. Mhm. Ich glaube, da kannst du auch echt viel draus lernen, wenn du einfach mit denen mal zusammenspielst und zusammen improvisierst. Und da würde ich auch Martin Geld für geben, einfach, dass ich mal mit dem zusammen spielen kann und das vielleicht aufnehmen kann und am Ende so ein bisschen was raustranskribieren kann und so.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Ne?
So. Aber ich bin eine Zeit lang echt auch ein bisschen gerne durch die Welt gereist, um irgendwie bei Leuten Unterricht zu nehmen. Sei es auch beim Nico Schliemann, da bin ich dann auch mal gerne nach Stuttgart runtergefahren, da unten in der Ecke, wo der ja wohnt, kann ich auch echt nur empfehlen. Und ich habe einmal, boah, das war abgefuckt, da habe ich bei Rusty Cooley Unterricht genommen. Ah, okay. Hammerlehrer. Er ist deutlich sympathischer und netter, wenn man den so in echt sieht, als in seinen Videos und so, weil da kommt er manchmal ein bisschen arrogant rüber. Hammerkrasser Lehrer, hammerkrasser Typ, aber es war halt auch um 4 Uhr morgens. So, und damals hatte ich meinen Schlafrhythmus schon gehabt. Ich müsste ihn schon gehabt haben. Ja, es war 2016, als ich Unterricht bei ihm hatte. Aber ich glaube, ich wollte ausgepennt sein und bin vorher halt relativ früh schlafen gegangen, damit ich fit bin. Aber ich hatte so viel Panik, dass ich verschlafe und dass ich nicht richtig schaffe aufzuwachen. Vielleicht kennst du das, dass ich gar nicht gepennt habe. Oh je. So, und so dieses, scheiße, ich verpenne bestimmt. Und dann wachst du irgendwann auf und dann, es ist erst 1 Uhr. Okay, ich habe noch Zeit, legst dich wieder hin, wachst eine Stunde später wieder auf. So, und du denkst die ganze Zeit, du träumst davon, du würdest es verpassen. Aber nee, ist natürlich nicht passiert. Und war eine Hammerstunde, die ich beim hatte. Aber ich würde, wenn ich die Kohle hätte, wenn ich den Euro-Jackpot von Lotto endlich mal knacke oder wir endlich mal über unsere Spotify, über unsere Patreon, die ehemalige Patreon-Leute.
Meldet euch einfach wieder an.
Genau. Ohne wir haben zwar kein Content mehr da drauf, aber hey, ihr wollt, dass der Justin besser wird und endlich mal Unterricht bekommt, meldet euch doch mal an. Nee, aber wenn das mal finanziell wirklich so aussieht, dass ich mal eine längere Zeit nicht viel dafür arbeiten müsste, dann würde ich zum Beispiel echt ein bisschen durch die Welt reisen und würde mal so ein bisschen auch mal nach England fahren, versuchen, einen Alex Hutchings zu besuchen oder auch mal zu Levi Clay gehen oder fahren die Schweiz zum Gardener oder nach Amerika oder wird dann auch mal mir diese Camps geben. Weißt du, das würde ich gerne mal machen. So ein Petrucci Camp oder so ein Vi Camp. Auch wenn du da keinen Einzelunterricht, du hast keinen Einzelunterricht, aber du kannst gerade eben auch ab einem Level, deswegen gibt es ja auch so Sachen wie Clinics und so, ja auch besser sowas mitnehmen. Wie gesagt, für Anfänger ist es oft zu schwierig, aber ich bin manchmal, also ich war ja früher auch auf Clinics, wir haben uns ja damals auf der von Martin und vom Tom Quayle kennengelernt und wenn es eine Sache gibt, die ich aus dieser Klinik rausnehmen konnte, dann war ich schon happy.
Absolut.
Dann hat sich das ganze Geld schon gelohnt. Das ist wie ein Buch, wenn du da eine Sache rausnehmen kannst oder einen Online-Kurs, wie zum Beispiel den von mir oder von Fabian, wenn du da auch nur eine Sache rausholen kannst, dann hat sich das Geld schon gelohnt. Und
bei einer Klinik kannst du ja gar nicht alles aufsaugen. Das ist ja total bescheuert, dass es geht hier gerade die Welt unter. Also ich werde mal wieder abgeholt. Es ist mal wieder soweit. Warte mal ganz kurz.
Oh je. Der macht es tatütata.
Oh, direkt großer Einsatz hier.
Das ist echt großer. Es geht ab in Düsseldorf. Was hast du denn schon wieder angestellt? Da hast du schon wieder zu viele falsche Noten gespielt. Die Jazzpolizei kommt dabei.
Ja, genau. Nee, aber das ist ja wirklich so. Wenn du dich dann auf wenn du eine Sache mitnimmst oder zwei Sachen, dann hast du schon gewonnen.
Ja. Ja,
deswegen.
Das ist gerade für, ich sag mal, Fortgeschrittene
und auch so. Konzerte. Super geil. Du kannst auch viel auf Konzerten lernen. Ne?
Ja, da kann er dann natürlich. Generell alles, wo du Musik, ich sag mal, aktiv genießen kannst, absolut. Da kannst du viel mitnehmen, wenn du es nicht einfach irgendwie nebenbei hörst oder so irgendwie beim Arbeiten nebenbei Musik hören. Da kann man weniger was mitnehmen, aber alles, wo du aktiv.
Nee. Ich bin da ganz fester Überzeugung, dass wenn du nicht so aktiv Musik hörst, selbst wenn es ist nicht radiomäßig, aber wenn du sagen wir, du gehst spazieren, hast die Kopfhörer auf und hörst dir irgendein Album an, dass du auf jeden Fall Sachen aufsaugst, die du nicht vermutest. Seien es rhythmische Sachen, irgendwas, was dir auffällt, das nimmst du unterbewusst wahr.
Ja.
Wenn du es öfter hörst, natürlich nicht nur, wenn du es einmal hörst. Ne?
Nee, gebe ich dir im groben Recht, muss man vielleicht ein bisschen die Aktivität, die nebenbei geht, ein bisschen, ich sag mal, eingrenzen, weil spazieren gehen, da hast du ja dann währenddessen immer noch viel, viel Kopfraum und viel, viel Sachen, wo du dich auf die Musik dann noch konzentrieren kannst. Aber wenn du gerade irgendwie deine Doktorarbeit schreibst über Teilchenphysik oder so und nebenbei läuft Musik, dann ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
Das stimmt.
Das meinte ich. Weil klar, ich höre ja auch beim Sport machen oder so ja auch Musik und nehme dann auch viel immer so häppchenweise mal mit und mal konzentriere ich mich mehr, mal weniger drauf, aber da habe ich auf alle Fälle, hat man die Momente und die Zeit, wo man sich drauf konzentrieren kann und man sich auch ablenken lassen kann vom Rest der Welt. Ja, aber cool. Das ist ja das immer eine sehr spannende Sache mit dem Unterrichten. Wie du hast es am Anfang sehr schön gesagt, ich glaube, wir sehen uns auch mehr in unserer Berufung darin, Lehrer zu sein und Leuten zu inspirieren und weiterzubringen und ich sag mal zu verbessern, aufs nächste Level zu bringen. Weil wenn man dann das erreicht hat, dann ist das wirklich geil. Also ich freue mich auch immer wieder über Schüler, die mir ihre Erfolge schicken, absolut, die mir neue Videos schicken und sagen, boah, ey, es klappt endlich, endlich klappt's. Und dann fühle ich mich zwar manchmal echt so wie diese Typen aus den YouTube-Werbungen, die kommen in die WhatsApp-Gruppe und ja, endlich hat's geklappt. Ich habe meine Million bekommen. Ich fahre endlich den Porsche Cayman.
Hier, fünf Scheine. Genau. Wollt ihr die auch haben?
Ja. Weißt du, da gibt's halt immer diese Beispielvideos von den Leuten, die es endlich geschafft haben. Hier ist mein Kontostand, genau. Das ist gar nicht gefaked. Nein. Ich habe gestern 2 Millionen
verdient, das ist gar nicht gefaked.
Ich habe letztens herausgefunden, wie die das machen. Ich habe mich schon mal gefragt, so, hey, ja, da ist, man sieht ein PayPal-Konto und da ist ganz schön viel Geld drauf. Ich habe aber letztens herausgefunden, wie du echt easy die Zahlen in deinem PayPal-Konto einfach verändern kannst. Das heißt nicht, dass du, nicht, dass du noch mehr Geld hast. Du kannst einmal auf aktualisieren und du hast dann wieder ein ganz anderes Geld. Aber es ist tatsächlich über die Kontrolleinheit von der Internetseite. Da hast du ja manchmal diese Boxen, diese Textboxen, wo du was editieren kannst. Und dann kannst du halt einfach die Zahl editieren und dann ist halt einfach die Zahl anders. Wie gesagt, du drückst einmal auf F5 auf Aktualisieren, hast wieder die Minusbeträge wie vorher, aber so kannst du halt echt das easy machen. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung, das Unterrichten. Es ist immer wieder spannend, Geschichten von eben anderen Leuten zu hören, die Lehrer sind oder unterrichtet haben. Wir haben ja auch mal eine Anekdotenfolge gemacht über ein bisschen lustigere Geschichten, die passiert sind während dem Unterricht. Das ist eine Folge, die sehr, 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 sehr beliebt ist. Ich glaube, es müsste irgendwie Folge Episode 10 oder 11 oder sowas sein. Relativ früh am Anfang. Könnt ihr euch auf alle Fälle geben, wenn ihr einen kleinen Lacher haben wollt. Das sind sehr, sehr lustige Geschichten.
Dann dürft ihr auch gerne wieder bewerten, wenn ihr möchtet.
Genau, und dann dürft ihr natürlich auch gerne wieder diesen Podcast hier bewerten, am besten mit 5 Sternen auf iTunes und auf Spotify. Und sonst weiß ich gar nicht, wo das alles so geht oder wo es von Relevanz ist, aber ich glaube, bei den beiden ist das eher erstmal von Relevanz, ja. Und dann, genau, schaut euch unsere Produkte an, die wir noch haben. Der Fabian hat sehr, sehr tolle Kurse.
Mit uns.
Genau, wenn ihr Bock habt auf Unterricht, dann meldet euch einfach. Wie gesagt, Fabian hat auch an für sich sehr viele coole Kurse über schönes Improvisation, ich über mein Picking und Technik und genau. So viel so ein bisschen mal über das Unterrichten. Ich hoffe, euch hat diese Folge sehr gefallen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Unterstützen diesen Podcastes. Wir hören uns bald wieder. Viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören.
Mach's gut, bis dann. Ciao.